Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich habe schon heute zu euren Pastoren gesagt, ich bin an dem Ort zu Gast, wo andere Leute Urlaub machen wollen. So, und wenn du hier wohnst und das nicht mehr siehst, dann fahr doch mal nach Nordrhein-Westfalen. Und dann wirst du denken, danke Jesus, dass ich in Thun leben darf. Wie großartig ist das? Und dann auch noch eine Kirche zu haben, wo es guten Kaffee gibt, lässt sich doch kaum noch steigern. Für heute Abend und morgen früh ist Folgendes ganz wichtig. Wir wollen Spaß zusammen haben. Für manche Leute ist das so Jesus und Spaß. Was glaubst du, wie es im Himmel sein wird? Da werden wir eine richtig gute Zeit haben. Und ich habe festgestellt, wenn wir keine Freude ausstrahlen, wirkt das nach außen hin nicht so, dass Leute sagen, das will ich auch. Gib mir mehr von deinen Depressionen, gib mir mehr von deinem Frust. Ich will auch so ein langes Gesicht haben wie du. Ich habe noch keinen getroffen, der das gesagt hat. Also üben wir das schon mal. Und ich bin aber ein guter Trainingshelfer, weil ich bin Ostfriese. Und böse Zungen sagen, als Gott das Gehirn ausgeteilt hat, waren wir gerade auf Toilette. Als wir wiederkamen, blieb nicht mehr viel übrig. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es ist einfach Denunzierung. Aber damit leben wir sehr gut. Aber ihr habt bestimmt noch nie einen Ostfriesenwitz gehört, oder? Ist noch nicht bis nach Thun gekommen. Das ist gut. Das ist gut. Ihr macht ja auch keine Witze über Dütsche. Das ist auch gut. Freue ich mich. Geheiligte Kirche. Halleluja. Ich habe gehört, es soll noch Menschen in dieser Kirche geben, die diesen Klassiker der Weltliteratur noch nicht gelesen haben. Ich konnte es kaum glauben, als Uli mir das sagte. Das ist ja wie das 29. Kapitel der Apostelgeschichte nicht gelesen. Falls du das nachholen möchtest und 10 Franken dabei hast, dann nimmst du dir einfach beim Rausgehen einfach mit. Das gibt's auch nicht als Hörbuch, sondern das muss man noch lesen. Das ist diese Übung, was man früher gemacht hat. Man hat sich hingesetzt, ein Buch aufgeschlagen und es gelesen, ohne dass Videoclips da drin sind. Das ist eine verloren gegangene Kunst. Vielleicht willst du da ja mit starten. Jesus, wir beten, dass wir heute von dir berührt werden, dass wir gesendet werden und wir ehren dich dafür, Herr. Danke, dass du was vorbereitet hast. Danke, dass wir nichts an den Haaren herbeiziehen müssen, falls wir sie haben, sondern dass wir im Glauben von dir empfangen dürfen, weil du ehrst das Vertrauen deiner Kinder. Amen. Kennt ihr das? Du bist im Lobpreis und du willst ganz doll an Jesus denken und du denkst an was anderes. Das soll sogar manchmal Lobpreisleitern so gehen. Habe ich schon mal gehört, also euer nicht, aber so. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit im Lobpreis gefragt habe? Das ist total dumm, aber ich will diese Frage jetzt beantwortet haben. Bekommst du ein Jung oder ein Mädchen?
Das soll ich nicht verraten. Aha.
Kurapakashi.
Nicht so, ich kann nicht ausreden.
Das verrate ich nicht.
Das verrätst du nicht.
Ach komm, in meine. Dann gebe ich einen Tipp ab, oder? Aber du verrätst es ja nicht, ne? Du verrätst es ja nicht. Also die besten Beziehungen zwischen Mama und Kind ist, wenn das Kind ein Junge ist. Das sind die besten Beziehungen, weil Jungs lieben Mama einfach, gell? Gell? Gell. Na gut, wenn du es mir nicht verrätst, dann nicht. Falls du es mir doch noch verraten willst, wäre ich sogar bereit zu beten. Sonst nicht. Stell dir einmal vor, du wärst Jesus, rein hypothetisch, und du kriegst vom Vater den Auftrag, Jesus sucht dir 12 Leute aus und an diesen 12 Leuten wird alles hängen. Das ist eine ganz schöne Verantwortung, oder? 12 Leute. Und auf diese 12 Leute, sie werden die Eckpfeiler sein. Sie werden das Fundament sein. Auf diese 12 Leute wird Jesus seine Kirche bauen. Und heute sind es nominell über 2 Milliarden Christen. Aber selbst wenn du nur die pfingstlich-charismatische Christenheit zusammenzählst, sind es schon 600 Millionen. Wie auch immer du rechnen willst, es sind ganz schön viele geworden, gell? 12 Leute. Und an diesen 12 Leuten wird es hängen. Und dann verstehst du auch, warum Jesus die ganze Nacht gebetet hat, bevor er seine 12 ausgesucht hat. Das ist eine Verantwortung. Wenn er die Falschen aussucht, oh oh, 12, genau 12. Und er betet die ganze Nacht. Er macht nicht einen Aufruf und sagt, wer will? Sondern er sucht aus und er hört vom Vater 12 Namen. Wenn ich Jesus hätte beraten dürfen, was natürlich Blödsinn ist, der braucht keinen Rat, aber wenn, dann hätte ich gesagt, bist du dir sicher? Und wenn ich mir die Leute angeguckt hätte, hätte ich gesagt, Jesus, nur mal hypothetisch, falls das nicht klappt, hast du einen Plan B? Weil ich bin Deutscher. Ich mag immer einen Plan B. Falls es nicht klappt. Und Jesus hätte gesagt, ich habe keinen Plan B. Dann hätte ich ihm gesagt, dann verstehe ich, dass du die ganze Nacht durchbeten willst. Du musst die Richtigen finden. Finde bloß keine Falschen. Auf gar keinen Fall. Und ich habe mich selber gefragt, also wenn ich jetzt Jesus wäre, was natürlich Blödsinn ist, aber wenn ich Jesus wäre, welche Leute hätte ich ausgesucht? Das ist relativ leicht zu beantworten. Ich kann erst mal sagen, welche ich nicht ausgesucht hätte. Also erstmal alle Bayern München Fans wären nicht bei mir ins Team gekommen. Einfach nur mal so. Dann hätte ich komische Leute auch nicht genommen. Was sind komische Leute? Halt Leute, die anders sind als ich. Komische Leute halt. Man hat ja so einen engen Blickwinkel, oder? Alle, die anders sind als wir selber sind, komisch. Die hätte ich auch nicht genommen. Und ich hätte auch Leute genommen, wo ich denke, das passt so ein bisschen vom Alter her, von der Chemie. Leute, die auch meinen Humor verstehen. Leute, die, also Vegetarier hätte ich natürlich auch nicht genommen. Weil ich meine, stell dir vor, du willst grillen, da steht einer, hast du mein Tofu dabei? Ich gesagt, nein, gib kein Tofu. Hast du in der Apostelgeschichte 10 gelesen, wo der Herr zu Petrus sagt, rise, kill and eat. Okay, aber das ist natürlich theologisch Blödsinn. Uli wird das Sonntag in einer Woche wieder gerade biegen. Das ist, was gute Lehrer tun. Ich hätte auf jeden Fall so Leute ungefähr in meine Altersklasse genommen. Einfach, wisst ihr, sowas Homogenes. Kennt ihr das? Leute, mit denen man sofort klarkommt und die auch untereinander gut klarkommen. Weil ich habe ein bisschen Ahnung von Teambuilding. Also du brauchst auch Chemie. So sagt man das bei uns. Die Chemie muss stimmen. Nun, wir schauen uns das an. Das ganze Thema ist gesandt. Wir schauen uns das an, welche Leute Jesus genommen hat. Fangen wir an mit dem ersten, Petrus. Jesus nimmt einen Mann namens Petrus mit ins Team. Und Petrus ist, finde ich, eine sehr interessante Person. Petrus ist der Typ gewesen, der immer seine Klappe aufgemacht hat. Ob es passt oder ob es nicht passt. Und ich verrate dir was, jedes Team, jede Kirche hat ein paar Petrusse. Manchmal heißen sie auch Petra. Ich hätte Petrus nicht in dieses Team genommen, weil zur unpassenden Zeit hat er das Unpassende gesagt. Man kann auch zur passenden Zeit das Passende sagen. Petrus, seine Art war, zur unpassenden Zeit das Unpassende zu sagen. Zum Beispiel, Jesus wollte klar machen, ich gehe nach Jerusalem, ich werde leiden und sterben. Heute wissen wir, wenn er das nicht gemacht hätte, wären wir nicht hier. Wir hätten keine Vergebung der Sünden, wir hätten keine Hoffnung, wir hätten kein ewiges Leben. Wir hätten nichts davon. Er musste leiden und sterben, richtig? Petrus denkt, wenn Jesus leidet und wenn er stirbt, das will ich ja nicht, weil A, ist Jesus mein Freund, B, was wird denn aus mir? Ich sollte ja die Schlüssel des Königreichs bekommen. Ich werde sowas wie, wenn Jesus König ist, dann werde ich Vizekönig oder sowas. Das geht auf gar keinen Fall. Er sagt, Jesus, das geschehe dir nur nicht. Jesus schaut ihn an und er sagt, Satan weiche hinter mich, weil du denkst das, was menschlich ist. Das war Petrus. Petrus hat natürlich auch voll die sympathischen Eigenschaften gehabt, aber sein Mundwerk war ungefähr so. Erst reden, dann denken. Petrus, Petra, auf dem Berg der Verklärung. Das ist der Höhepunkt, eigentlich ein Höhepunkt seines Lebens. Er ist einer von dreien, der mit auf den Berg der Verklärung darf. Das ist ja schon mal was, oder? Die anderen neun, einer von den dreien. Und jetzt passiert etwas. Jesus wird vom Heiligen Geist berührt, die Schekina-Herrlichkeit ist da. Ein Moment, den keiner von uns erlebt hat. Und wer erscheint? Mose. Ich meine, stell dir vor einen Juden. Mose und der größte Prophet, Elia und mittendrin der Messias. Freunde, besser wird's nicht mehr. Das ist wie Champions League gewinnen. Danach wird's nicht besser. Das ist der Moment, da machst du Folgendes. Du kniest nieder und betest einfach an und sagst, Gott, wie großartig, dass ich dabei sein darf. Was sagt Petrus? Ich habe eine Idee, eine Bombenidee, Jesus. Wir bauen eine Hütte. Eine für den Mose, eine für den Elia und eine für den Messias. Wie findet ihr das? Das ist der Moment, wo das deutsche Wort Fremdschämen geboren wurde. Denkst, nein, hättest du mal nichts gesagt. Ich hätte ihn nicht genommen. Ah, ah. Wen ich auch nicht genommen hätte, sind zwei Brüder, die JJs, Johannes und Jakobus. Die kriegen einen besonderen Spitznamen von Jesus. Also Jesus hat manchmal Spitznamen verteilt. Das ist mal eine gute Frage, welchen Spitznamen hätte er dir gegeben? In der Bibel haben Namen immer was mit Charakter zu tun. Die beiden kriegen folgenden Spitznamen. Die Donnersöhne. Ich meine, überleg mal, welchen Leuten würdest du wohl den Spitznamen geben? Die Donnersöhne. Für mich waren das so die Endzeitspezialisten im Team von Jesus. Jesus wollte durch Samarien gehen und was passiert? Die Samariter sagen, nein, du darfst hier nicht übernachten, du bist Jude, wir wollen dich nicht haben. Antisemitismus pur, Frechheit von Samaritern in ihrem Land, das geht ja wohl gar nicht. Und die beiden Donnersöhne hatten morgens in ihrer stillen Zeit Elia gelesen. Und da gab es eine Situation, da sollte er kommen und er betete und Feuer vom Himmel, Feuer vom Himmel. Und die Leute wurden durch Feuer vom Himmel, sagen wir mal, in eine andere Existenz verwandelt. Und die haben das gelesen, haben gedacht, boah, wenn ich mal so eine Macht hätte. Leute, Feuer vom Himmel. Und dann sagt Jesus, wie sieht's aus? Habt ihr mir ein Zimmer besorgen können? Nee, weißt ja, die Samariter, die wollten das nicht. Die haben gesagt, no way, wir wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Und die Donnersöhne denken, das ist der Moment. Jesus, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt? Mal eben so ein Dorf, weg, Endzeit. Und Jesus sagt, habt ihr das nicht verstanden? Welches Geisteskinder ihr seid? Ich bin nicht gekommen, um die Leute zu verderben. Ich bin gekommen, um sie zu retten. Und manchmal denke ich, könnten wir manchmal über diesen Bibeltext predigen? Jesus ist nicht gekommen, um uns die 70 Schritte der Endzeit zu geben mit einem detaillierten Zeitplan, wann was kommt und wann er wiederkommt und ob wir auf dem Berg auf dem Ölberg sitzen sollen und genau ausrechnen sollen, wann kommt er, nochmal 70 Jahrwochen plus 2 Wochen plus 14 Tage plus 13 Zeitspannen oder wie auch immer. Er hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Jesus, lass Feuer vom Himmel fallen. Und Jesus sagt, meine Güte. Die Donnersöhne. Ey, solche Leute braucht doch eigentlich keiner, oder? Einen da drin hätte ich auf gar keinen Fall genommen. Also wenn du schon sagst, okay, Petrus muss mitspielen, Donnersöhne, na gut, Thomas. Ein Melancholiker und Zweifler, wie er im Buche steht. Jesus sagt, wir gehen jetzt zu Lazarus. Mein Freund Lazarus ist gestorben. Ich gehe, um ihn aufzuerwecken. Lazarus wohnte in einer Umgebung, wo man Jesus verfolgt hatte. Und Thomas dachte, wenn wir in diese Umgebung zurückgehen, dann werden wir verfolgt, vielleicht sogar getötet. Das war sein Mindset. Jesus sprach davon, wir gehen in die Gegend zurück, wir erwecken Lazarus vom Tod. Thomas dachte, wir gehen in die Gegend und werden sterben. Der lebte in einem ganz anderen Universum als Jesus. Und er sagt so random, dann lasst uns nun mit ihm gehen und sterben. Jesus will Lazarus auferwecken, Thomas will sterben. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, er war bereit für Jesus zu sterben. Aber es war gar nicht die Zeit fürs Sterben, es war jetzt die Zeit für ein Wunder. Bei der Auferstehung, alle 11 Jünger sind zusammen, einer fehlt, Thomas. Dann erscheint Jesus den 11 und Thomas kommt später und die sagen, wir haben den Herrn gesehen, wir haben den Herrn gesehen. Und er sagt, ja, nö. Auf gut Deutsch, ihr 11 Leute, ihr seid alles Lügner. Ich glaube euch kein Wort, wenn ich es nicht sehe. Vorher braucht ihr gar nicht mit mir quatschen. Beim nächsten Mal ist Thomas auch dabei. Jesus kommt und wenn du denkst, Jesus überhört die Zwischentöne, sagt, hi, hier bin ich, Friede sei mit euch. Und alle, oh, Jesus. Und dann sagt er, hey, Tom, komm mal rüber. Guck mal. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Ich würde sagen, so ein Zweifler und so ein Melancholiker, den würde ich nicht nehmen. Wen ich auch nicht nehmen würde, ist Simon. Simon ist ein Zelot gewesen. Das sind Leute, die bereit waren, für ihre politischen Interessen für Israel Menschen zu töten. Er war ein Zelot, ein Eiferer. Zelot heißt Eiferer. Das war eine Gruppe von Juden, die die römische Herrschaft mit Waffengewalt abschütteln wollte. Ganz ehrlich, wenn du solche Leute im Team hast, da sitzt der Colt, den es noch gar nicht gab, der sitzt immer ziemlich locker. Petrus war übrigens auch so ein Typ, hatte auch ein Schwert am Ende dabei und man will Jesus festnehmen. Und Petrus denkt, nö, das sehe ich jetzt anders und hackt dem Diener das Ohr ab. Alle Wunden am Kopf bluten wesentlich mehr als an allen anderen Körperteilen. Was für eine unglaubliche Schweinerei. Und obwohl Jesus festgenommen wird, heilt er auch noch gerade das Ohr von diesem Knecht. Und ich bin manchmal so dankbar, dass Jesus auch die Leute heilt, die wir verletzt haben. Wie auch immer, mit welchem Schwert. Dann haben die natürlich Diskussionen, die Jünger. Jesus läuft ein paar Meter voraus und die Jünger diskutieren. Und sie haben interessante Gesprächsthemen. Man hätte darüber sprechen können, wie geht das Evangelium in die ganze Welt? Wie können wir Jesus ähnlicher werden? Was meinte Jesus mit dem Heiligen Geist, den wir irgendwann mal empfangen sollten? Und wie hat Jesus sich das überhaupt vorgestellt mit selig sind die Friedfertigen? Man hätte über all diese Dinge sprechen können. Sie hatten aber ein anderes Thema. Ihre Frage, und das war eine brennende, eine wichtige Frage, war, wer ist von uns eigentlich der Größte? Übrigens ein typisch männliches Thema auch. Wer hat das größte Auto, die schönste Frau, das größte Gehalt, den besten Urlaub? Wie auch immer. Männer fangen oft schon an, so im Sandkasten. Wer hat eigentlich das größte Spielzeugauto? Später wird aus dem Spielzeugauto ein größeres Auto. So, Männer sind immer am Vergleichen. Das ist unsere Schwäche, manchmal auch eine Stärke, aber meistens eine Schwäche. Ihre Frage war, wer ist eigentlich der Größte? Und das war eine wichtige Frage, die musste ja geklärt werden. Jesus hatte sich nicht eindeutig geäußert, dann gesagt, dann quatschen wir mal darüber, wer ist der Größte. Und ich weiß nicht, was sie für Argumente hatten. Ich stelle mir Johannes vor und sagte, ich bin der Größte. Ich liege immer an der Brust von Jesus, ich höre seinen Herzschlag, es ist doch sonnenklar. Ich bin so der Anbetungstyp, immer in der Nähe von Jesus, ich bin der Größte. Petrus sagte, nee, guck mal, ich habe hier einen symbolischen Schlüssel, weil Jesus hat gesagt, ich bin der Man. Ich kriege die Schlüssel des Himmelreichs, das ist doch sonnenklar, dass ich der Größte bin. Ich weiß nicht, welche Argumente sie hatten. Thomas hat wahrscheinlich gesagt, ich zweifle, ob überhaupt jemand Großes unter uns, aber wie auch immer. Und was macht Jesus? Er sagt nichts. Ich wäre angehalten, hat gesagt, sag mal Leute, habt ihr einen an der Waffel oder was? Was für eine bescheuerte Diskussion. Hallo, ist jemand zu Hause? Jesus sagt nichts. Wartet, bis sie alle im Wohnzimmer sind. Und dann sagt er, Jungs, ich habe noch mal eine Frage. Ja, Jesus, komm, schieß los. Worüber habt ihr eigentlich gesprochen? Jesus ist so ein unglaublicher Pädagoge, das ist echt abgefahren. Und sie so, ja, wer nächstes Jahr Fußballmeister wird, wohl. Und sie schämen sich. Und Jesus sagt, Jungs, das Reich Gottes ist doch nicht die Frage, wer ist der Größte, sondern die große Frage ist, wer ist euer aller Diener? Weil ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, ich bin gekommen, um zu dienen. Meine Frage ist nicht, bin ich der Größte? Meine Frage ist, wie kann ich Gott am besten dienen? Warum male ich dir dieses Bild? Ich habe noch eine Szene. Ich habe mir das so vorgestellt. Das stimmt bestimmt nicht, aber ich habe es mir so vorgestellt. Weil ich denke immer an Bildern. Jesus ist in seinem Haus in Kapernaum. Die Hütte ist komplett voll. Klar, Jesus predigt. Draußen stehen vier Männer, die haben ihren kranken, gelähmten Freund auf einer Barre getragen, kilometerlang durch die Hitze. Die hatten Rücken und waren heiß, aber sie haben alles gegeben, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Aber ausverkauft. Keiner kommt rein. Gut, die Leute waren jetzt auch nicht so freundlich, haben gesagt, hey, ist ein Gelähmter, der braucht Jesus ja viel mehr als wir. Ich gehe schon mal nach draußen. Wie das halt so ist bei christlichen Konferenzen. Das ist wie die Deutschen auf Mallorca, wenn sie mit ihren Handtüchern alles belegen. So haben wir jetzt Handtaschen und Bücher und Bibeln und da sitze ich und auf gar keinen Fall sitze ein anderer. So in der Richtung. Keiner macht Platz. Und die denken, wow, wir sind den ganzen Weg umsonst gelaufen. Kommen wir durchs Fenster. Nee, durchs Fenster kommen wir auch nicht. Und einer sagt, wir gehen aufs Dach. Das ist ein Flachdach. Wir gehen aufs Dach. Ich habe mich gefragt, wie haben die wohl den gelähmten Freund aufs Dach bekommen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wie macht man das? Ist einer oben und zieht den hoch? Weil er konnte ja nicht hochgehen. Oder sagen die vier, warte mal. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind sie auf dem Dach. Nun, das Dach besteht aus Stroh und aus Dunk. Und während Jesus predigt, fängt auf einmal an, Stroh runterzurieseln vom Dach. Ich weiß nicht, bestimmt waren alle in freudiger Erwartung, was jetzt kommt. Wenn mir dieses Haus gehört hätte, hätte ich mir die Frage gestellt, sag mal, Jesus, seid ihr eigentlich versichert? Ich meine, ihr geht alle wieder nach Hause, aber wer bezahlt mein Dach? Anyway, das Dach geht auf. Und die lassen ihren gelähmten Freund runter. Und alle gucken dahin. Und ich stelle mir das so vor, was die Jünger von Jesus gedacht hatten. Vielleicht sagten die Donnersöhne, jetzt Feuer. Petrus hatte vielleicht so sein Schwert. Ey, soll ich das kappen? Thomas sehe ich so in der Ecke. Ich weiß nicht, ob das vom Herrn ist. Ich zweifle daran, ob das habe ich noch nie gelesen und so. Und Judas hat wahrscheinlich gedacht, wer soll das bezahlen? Aus meiner Kasse hier wird gar nichts bezahlt. Ja? Ich muss auch an mich und meine Familie denken und meine Verwandtschaft und natürlich an Jesus, klar. Ey, was für eine Truppe. Die Ausgangsfrage war, such dir 12 Männer aus, die die Welt verändern. Ich hätte ganz wenig Hoffnung, Und jetzt sind wir 2000 Jahre weiter. Und Jesus sucht immer noch Männer und Frauen, die die Welt verändern, die er senden kann. Und mein erster Gedanke ist, Jesus, wenn du diese Welt verändern willst, wenn du diese Stadt verändern willst, ich habe keine Ahnung, wen du benutzen kannst. Ich fühle mich überhaupt nicht qualifiziert dazu. Hast du das auch schon mal gedacht? Ich? In der Bibel geht das ungefähr so. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Der Ausreden ist, ich kann nicht reden. Mose. Ich kann so weitermachen. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Ich habe den falschen Job. Ich kann meinen Job auf gar keinen Fall aufgeben. Ich habe zu wenig Ausbildung. Ich habe den falschen Akzent. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich könnte das nicht, ich könnte jenes nicht. Die Welt ist voll mit Jüngern von Jesus, die der festen Überzeugung sind, dass sie keine Kandidaten sind, dass Gott sie großartig gebrauchen kann. Wenn Jesus sagt, ich will Leute senden, die diese Stadt verändern, die dieses Land verändern, was denkt ihr, welche Leute sind qualifiziert? Wahrscheinlich fällst du dir selber nicht ein, oder? Und jetzt machen wir diesen Sprung. Ich würde niemals im Leben darauf kommen, dass ich mit meinem Leben diese Welt verändern kann. Und ich verrate dir, warum. Als ich zum Glauben gekommen bin, aus einem total kaputten Background, war ich der schlechteste Neubekehrte, den diese Kirche jemals gesehen hatte. Und das ist kein Witz. Das ist überhaupt kein Witz. Ich ging zwar sonntags in die Kirche, aber den Rest der Woche gab es keinen Unterschied zwischen meinem Leben und dem Leben meiner Freunde. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass ich zu Jesus gehöre. Niemand. Und sonntags ging ich auch heimlich in die Kirche, weil mir wäre das total peinlich gewesen, wenn meine ganzen Kumpels erfahren, wo ich am Sonntag hingehe. Ich bin mit meinem Mofa dahin gefahren, hat heute keiner mehr, aber damals war das modern. Habe das schön versteckt, damit keiner sieht, wo ich meinen Sonntag verbringe, weil das war sehr konträr zu dem Samstag. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass Gott irgendetwas mit meinem Leben machen könnte. Aber ich habe eins festgestellt. Jesus hat die Angewohnheit, unfertige, normale Menschen zu nehmen, so wie du und ich. So wie du mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Herausforderungen, mit all deinen inneren Monstern. Das meine ich nicht im wörtlichen Sinne, sondern das ist aus meiner Kleingruppe. Wir nennen so unsere Charakterdefizite innere Monster. Und wir haben extra einen Seelsorger, den wir bezahlen von unserer Kirche, der ist bezahlter Monsterjäger. Und die Monster, die er jagen soll, sind die Monster der Pastoren unserer Kirche. Ich sag's so, wie es ist. Und manchmal ruft er uns alle zusammen als ganzes Team und ich sag's mal mit meinen Worten, es ist wieder Monsterschießen. Und damit meint er, hey, da haben sich Dinge eingeschlichen, die am Ende dem Reich Gottes schaden. Und meistens hat das was mit unseren inneren Haltungen und Verletzungen und Wunden zu tun. Deswegen nenne ich ihn Monsterjäger. Weil dafür ist er da. Aber ich habe eins verstanden. Gott hat ein theologisches System dahinter, warum er normale Menschen braucht, warum er schwache Menschen gebraucht, warum er unfertige Menschen braucht, weil er will der Welt nicht demonstrieren, dass er durch perfekte Menschen irgendetwas tun kann, wo am Ende dann die Menschen Ehre bekommen und jeder sagt, ist ja klar, das sind so tolle Leute, das sind ja großartige Menschen. Wenn Gott jemals existieren würde, dann durch diese diese Menschen und in dem Moment nimmst du die Ehre von Gott weg und gibst sie ganz normalen Menschen, ist egal wie gut oder wie schlecht sie sind. Das ist nicht Gottes Mindset. Gottes Mindset ist das: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Mindset ist das: Wir sind die irdenen Gefäße und der eigentliche Schatz ist das, was Gott in uns reinlegt. Wir sind nicht der Schatz, sondern der Schatz ist das, was Gott in uns reinlegt und er hat die Angewohnheit, ganz normale Menschen mit Schwächen, Wunden, Verletzungen, Herausforderungen zu nehmen und zu sagen, du bist mein Petrus, aber ich habe so eine große Klappe, du bist mein Donnersohn. Ja, genau, das ist das, was ich will, nieder mit den Sündern, verbrennt sie alle, du bist mein Zweifler, aber Jesus, du kannst doch nicht jemanden im Team haben, der dauernd rumzweifelt. Jesus nimmt immer noch den gleichen Schlag von Menschen, um diese Welt zu verändern, weil er will der Welt zeigen, es ist das Geheimnis der Kirche, sind nicht die Leute, die in der Kirche sitzen. Das Geheimnis der Kirche ist der Gründer der Kirche und sein Name ist Jesus Christus. Deswegen kriegst du die Gemeinde auch nicht kaputt. Deswegen wird die Gemeinde nie untergehen, trotz all der Herausforderungen, die wir mit uns selber haben, weil der die Kirche baut und der diese Welt verändert, ist Jesus Christus und er hat sich festgelegt, er sendet uns, er sendet dich, er sendet mich, um unsere Welt zu verändern, um meine Welt zu verändern, um deine Welt zu verändern und er sendet diese Kirche, um diese Stadt zu verändern. Das Ding ist, wenn wir das glauben würden, dann hätten wir eine andere Kühnheit. Und wenn wir es nicht glauben, dann stellen wir unser Licht unter den Scheffel. Jetzt ist jeder von uns in einer sehr unterschiedlichen Welt. Aber ich kann dir eins sagen, der Hauptgrund der Kirche ist, und das ist sozusagen unsere Visitenkarte. Unsere Visitenkarte ist nicht unser Gebäude. Unsere Visitenkarte ist nicht unser Budget. Jetzt rede ich schon so wie ihr. Das heißt Budget. Es ist nicht das Budget. Es ist nicht die Musik. Es ist nicht der ausgebildete Pastor. Es ist nicht das großartige Team. Es ist nicht der Internetauftritt. Und ich hoffe, dass das alles gut ist. Nur das Beste, keine Reste. Die größte Visitenkarte der Kirche sind Menschen, die durch diese Kirche, durch dich und mich, Jesus Christus kennengelernt haben und die eine veränderte Biografie haben. Das spricht lauter als alle Dinge, die wir jemals tun könnten. Das ist das definitive Zeichen, dass Christus in unserer Mitte ist, dass er auch nach über 2000 Jahren durch uns Menschen zu sich zieht und sie ein verändertes Leben bekommen. Menschen, die eine neue Biografie brauchen, Menschen, die eine andere Perspektive brauchen, Menschen, die eine andere Hoffnung brauchen. Die Visitenkarte der Kirche ist, dass durch dich und durch mich unsere Welt verändert wird. Und weil wir das gemeinsam machen, sind wir die Gemeinde von Jesus Christus. Damit sage ich nicht, dass Kinderkirche nicht wichtig ist, dass Jugendkirche nicht wichtig ist, dass Worship nicht wichtig ist, dass Predigt nicht wichtig ist. Ich sehe ja nicht an dem Ast, auf dem ich sitze. Aber was ich sage ist, das ist nicht die Visitenkarte der Kirche. Die Visitenkarte der Kirche ist, wenn Menschen Jesus Christus durch uns erleben. Und jetzt kommt die Challenge. Je länger du in der Kirche bist, desto weniger kennst du Menschen, die nicht in der Kirche sind. Schon beim Bäcker, schon wenn du deine Kinder abholst im Kindergarten oder wo auch immer. Aber je länger, je mehr bewegen wir uns von Menschen weg. Und unsere Kernkompetenz ist, dass wir Salz und Licht sind. Was ist die große Kraft von Salz? Dafür musst du ja kein Theologe sein. Salz entfaltet seine Wirkung, wenn es in die Suppe kommt, wenn es auf das Fleisch kommt. Wenn das nicht der Fall ist, ist es halt nur Deko. Steht auf dem Tisch, schöne Deko, vielleicht ein tolles Gefäß und sieht super aus, Aber Salz ist nicht dazu da, dass es super aussieht. Salz ist dazu da, dass es in Kontakt kommt mit Speise. Und dann entfaltet es seine Kraft. Licht ist dazu da, dass da, wo es dunkel ist, dass es dann hell sein kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vielleicht heute Abend nach Hause kommst um whatever, 23 Uhr, es ist total dunkel und du gehst in deine Wohnung hinein und dann sagst du, Schatz, es ist dunkel. Ja, ich sehe es. Weißt du, ich sehe es nicht nur, ich fühle es. Es ist dunkel. Siehst du deine Hand, Schatz? Nein, ich sehe meine Hand nicht, weil es so dunkel ist. Dunkelheit hat eine unglaubliche Kraft. Ich sehe gar nichts mehr. Ich glaube, es wird immer dunkler. Niemand würde so reden, oder? Das Einzige, was du machen würdest, ist auf den Schalter drücken. Und wie viele Stunden dauert es dann, bis das Licht die Dunkelheit besiegt hat? Bruchteile von Sekunden, oder? Weil Licht ist immer stärker als Finsternis. Immer. Und manchmal denke ich, wir sind so fixiert auf die Finsternis, dass wir vergessen, das Licht anzumachen. Und Licht heißt, es ist da effektiv, wo es dunkel ist, wo schon ganz viel Licht ist. Und du legst dort noch mehr Licht rein. Okay, ist noch ein bisschen heller geworden. Aber wenn es dunkel ist und du hast Licht, dann siehst du den entscheidenden Unterschied. Und diese simplen Beispiele nimmt Jesus und er sagt, ich sende euch so wie Salz. Ihr müsst in Kontakt mit Menschen kommen. Ihr müsst ganz nah dran sein. Dann entfaltet ihr eure Würzkraft. Was macht Salz? Salz würzt und Salz konserviert. Unsere Vorfahren hatten alle keinen Kühlschrank. Wenn du wolltest, dass etwas nicht vergammelt, sagt man das so? Okay, ich dachte schon, das ist Plattdeutsch oder sowas. Und ihr sagt, um Gottes Willen, was sagt ihr denn da? Wenn du willst, dass es nicht vergammelt, musst du Salz haben. Ich will dir etwas sagen. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Freunde, dass unsere Stadt, unsere Firma, unsere Familie in einen Verwesungsprozess hineinkommt, dann müssen wir das stoppen, indem wir Salz sind. Und was ist das Geheimnis von Salz? Es muss nah dran sein. Was ist das Geheimnis von Licht? Es muss in die Dunkelheit. In dem Moment, wo niemand von uns mehr Salz ist, sondern nur noch Deko, Licht nur noch da ist, wo schon ganz viel Licht ist, in dem Moment verliert die Kirche ihre Kraft. Und jetzt sagt Jesus, hey Freunde, ich sende euch. Ich sende euch. Ihr seid mein Salz. Ihr seid mein Licht. Und ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wenn ihr ganz nah rankommt an die Menschen, dann werdet ihr merken, dass ich ein großes Volk in dieser Stadt habe. Er hat ein großes Volk in dieser Stadt. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, so ein bisschen mit den Leitern, den Mitarbeitern, dass Gott so viele Menschen in dieser Stadt vorbereitet hat. Aber sie brauchen deine und meine Nähe. Sie brauchen nicht perfekte Menschen. Sie brauchen nicht eine perfekte Kirche, weil die gibt es vor Ort nicht. Sie brauchen einen perfekten Jesus, der sich durch schwache, normale Menschen offenbart. Ich habe als Pastor, als ich merkte, das wird eng mit meinen Beziehungen zu Nichtchristen, habe ich als Pastor angefangen, unseren lokalen Fußballclub beizutreten. Weil es war der schnellste Weg und der einfachste Weg, um wieder neue Menschen kennenzulernen. Es dauerte nicht lange, da wussten alle, dass ich ein Jesus-Nachfolger bin. Und das hatte manchmal lustige Situationen. Wir waren 3 Leute aus der Kirche, die in dieser Fußballmannschaft gespielt haben. Wenn die Kirche aus war, sind wir zum Fußballplatz gefahren. Und manchmal waren wir zu spät, weil der Gottesdienst zu lang ging. Und ich weiß es heute noch, so eine Szene, wir stürmen in die Kabine rein, sind zu spät, die anderen sind schon umgezogen, eigentlich geht das nicht. Und einer fragt, wo kommt ihr weg? Und wir sagen, aus dem Gottesdienst. Die guckten uns an, als wenn wir gesagt hätten, wir sind gerade vom Mars gekommen, aus dem UFO rausgesprungen und die kleinen grünen Männchen haben noch gesagt, grüß schön. Das war so abstrakt. Und natürlich haben sich die Leute darüber lustig gemacht. Natürlich war das komisch. Aber weißt du was? Leute outen sich ja heutzutage für jeden Blödsinn. Wirklich, für jeden Blödsinn. Ich bin Bayern München-Fan. Boah, ey. Und noch für viel schlimmere Dinge. Es ist total in, sich zu outen. Es wird Zeit, dass du dich outest. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Was? Und dann steckst du ein bisschen ein, ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen. Aber Freunde, mal ganz ehrlich, wie baut sich denn Resilienz auf? Durch Widerstand, oder? Ich meine, was sollte jetzt passieren, wenn wir ins Gefängnis müssten? Müssen wir alle gar nicht. Wir haben das nur zu ertragen, dass mal jemand einen Witz über uns macht. Schaffen wir, gell? Schaffen wir. Und dann, total interessant, einer meiner Fußballkollegen kommt in eine fürchterliche Ehekrise rein. So mega fett, die haben kleine Kinder, 3 Kinder, Zwillinge und Sohn, mega fette Ehekrise. Und er weist nicht aus noch ein. Dann fragt er mich, können wir mal zusammen essen gehen? Wir gehen zusammen essen. Ich denke, ja schön, er hat mich eingeladen, gehe ich zusammen essen. Ist immer gut, essen. Und dann erzählt er mir, was keiner wusste, wie es um seine Ehe steht. Und ich habe mich gefragt, warum erzählt er es mir? Und ich habe Folgendes festgestellt. Ich war der Einzige, der eine Botschaft der Hoffnung hatte, der wusste, es gibt jemanden, der kann in so einer Situation eingreifen. Die anderen platt, ich sag's, übertreib's mal, die wussten, wie man 10 Bier killt und wie du danach noch 3 Wodka trinkst und sie waren Helden im Saufen und im Sprüche machen. Heutzutage in Deutschland kannst du ganze Preise verleihen. Säufer des Jahres. Ich kann 15 Bier saufen. Wahnsinn, du bist ein Held. Du hast ja die Welt verändert. 15 Bier saufen. Wow. I'm deeply impressed. Was für eine Leistung. Das ist ja wie Mutter Teresa. 15 Bier saufen. So, wie das so ist bei Fußballern. Ich trinke auch dann Bier, aber nicht 15. Außerdem ist Bier katholisch und ich bin Protestant, weil Mönche haben Bier erfunden. Das ist kein biblisches Getränk. Oder? Guck mal in die Bibel. Wenn du das Wort Bier findest, kriegst du ein Bier von mir. So, aber wenn du das Wort Wein suchst in der Bibel, dann merkst du, was Jesus trinkt. Und wir wollen doch alle sein wie Jesus, gell? Okay, Manipulation aus, Wahrheit wieder an. Warum fragt er mich? Und ich war auch oft genug besoffen, also habe euch schon meinen Hintergrund erklärt, weil ich war der Einzige, der Hoffnung hatte, wie man kaputte Beziehungen wiederherstellen kann. Nicht, weil ich es kann, sondern weil ich einen kenne, der es kann. Weil ich einen kenne, der es kann. Ich bin kein Therapeut, obwohl Therapeut was Gutes ist. Ich habe nicht nur ein paar Lebenstipps, obwohl Lebenstipps auch was Gutes sind, sondern ich kenne den, der harte Herzen weich machen kann. Sein Name ist Jesus. Mein Trainer, auch ein interessanter Typ, kriegt eine neue Hüfte. Und ich habe gedacht, Mensch, mein Trainer liegt im Krankenhaus. Ich sollte den besuchen. Nehme ihm eine Sportlerbibel mit und besuche ihn. Ich rede mit ihm überhaupt nicht über Jesus. Ich sage einfach, ich habe dir ein Buch mitgebracht. Bitteschön. Er sagt, Dankeschön. Was ich nicht wusste ist, niemand aus unserer Mannschaft hat ihn im Krankenhaus besucht. Niemand. Weil wir leben in einer individualistischen, egoistischen Gesellschaft. Es gibt erstmal 4 Leute, die mir wichtig sind. Ich, mir, meiner, mir, mich und so. Und dann gucken wir mal, was sonst noch kommt. Und ey, ganz ehrlich, wenn jemand, den du kennst, im Krankenhaus liegt, es ist keine besondere Leistung, den zu besuchen. Das ist normales Menschsein, oder? Und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch ein deutsches Problem, irgendwie haben meine Kollegen das vergessen. Keiner hat ihn besucht. Ich war der Einzige, der ihn besucht hat. Haben ihm ein Geschenk mitgebracht, haben ihm ein Buch mitgebracht. Er kommt wieder aus dem Krankenhaus, neue Hüfte, funktioniert großartig. Das ist ja heute alles wie ein Ersatzteillager. Du fährst da rein, schraub, fährst wieder raus, geht alles wieder wunderbar. Kurze Zeit später wechselt er mich aus. Das ist immer der Moment, wo ich an die Grenzen meiner Heiligung gekommen bin. Weil auswechseln ist böse. Das habe ich immer gehasst wie die Pest. Ich will bis zur letzten Sekunde, ich war Stürmer, und ich habe immer geglaubt, bis zur letzten Sekunde kann ich das Ding reinmachen. Denk nicht mal drüber nach, mich auszuwechseln. Nicht mal in deinen bösesten Momenten. Auch wenn ich richtig Schrott spiele. Ich bin Stürmer. Ich brauche nur einen Moment, um alles zu verändern. Zur Not schieß mich an, aber es wird schon und er wechselt mich aus. Ich gehe raus und bin richtig frustriert. So ein Gesicht. Gehe in so eine Ecke rein, wo Getränke sind. Mein Trainer geht mir hinterher und mein Traum wäre gewesen, sagen, hey, es tut mir leid, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Wie konnte ich dich auswechseln? Leider hat er das nicht gesagt. Und er sagt zu mir, du, hör mal zu, ich habe das Buch fast durchgelesen. Und ich stand total auf dem Schlauch, was für ein Buch. Weil in seiner Welt war es ein Buch, in meiner Welt war es das Wort. Die Heilige Schrift, die Bibel. Aber er war ja nicht in meiner Welt. Er sagt, ich habe das Buch fast durchgelesen und ich habe in dem Moment gedacht, ich bin ziemlich sicher, dass nicht alle Leute in meiner Kirche das Buch durchgelesen haben. Aber anyway, das ist ein anderes Thema. Dachte ich, das ist ja abgefahren. Kurze Zeit später klingelt das Telefon. Er sagt, kannst du mich besuchen? Trinken wir einen Tee zusammen. Wir sind Ostfriesen, wir trinken immer Tee. Wir trinken morgens Tee, wir trinken mittags Tee. Wenn wir Spritzen bekommen, ist da erst Tee drin und dann andere Lösungen. Wir sind Teetrinker. Wir trinken mehr Tee als die Engländer. Wir haben den höchsten Teeverbrauch weltweit. Ich wohne schon seit 13 Jahren nicht mehr in Ostfriesland. Ich trinke immer noch zweimal am Tag Tee. Und es gibt nur zwei gute, halbwegs gute Teesorten. Das ist Bünding-Tee oder das ist Thiele-Tee, kennt ihr alle nicht, aber könnt ihr euch merken für die, die mal einen guten Tee haben wollen. Was du nicht darfst, kleine Kulturkunde, Teebeutel. Teebeutel ist vom Teufel, weil da sind die Teeblätter gefangen. Gefangenschaft ist teuflisch. Jesus führt in die Freiheit. So, anyway, kleine Kulturkunde. Kommst du vorbei, Tee trinken. Ich fahre mit dem Fahrrad dahin, war nicht so weit entfernt und ich weiß heute noch, was ich gedacht habe. Ich bin auf dem Weg zu ihm und denke, was will der Mann von mir? Der will bestimmt Geld leihen. So eine deutsche Phobie. Weil wir haben so wenig Geld, wir sind ja Deutsche, deswegen wollen wir auch in der Schweiz arbeiten. Das finden aber die Schweizer nicht so gut, egal. Ich dachte, vielleicht will der Geld leihen. Was sage ich ihm nur? Ich bin armer Pastor, ich habe nicht viel Geld und ich habe ja schon meinen Zehnten gegeben und was in die Mission gegeben. Das denke ich. Manchmal denkst du ja, wie bekloppt kann ein Mensch denn nur sein? Aber wie auch immer, dann sitze ich da bei ihm, seine Frau ist auch da. Wir trinken einen Tee. Da guckt er mich auf einmal ganz ernst an, weil ich wusste immer noch nicht, was er will. Da guckt er mich an und er sagt, ich bin Alkoholiker. Und ich habe das nicht gewusst, obwohl ich ihn dreimal die Woche gesehen habe. Weil er war nicht ein Alkoholiker, der immer sturzbesoffen war, sondern er hat immer seinen Pegel gehalten. Niemand wusste das. Ich habe ihn dreimal die Woche gesehen. Ich bin Alkoholiker. Und er sagte, ich fahre meine Familie gerade an die Wand. Seine Frau saß daneben. Und sie hatte ihm wohl deutlich gemacht, Junge, zwei Kinder, keine Veränderung kommt. Schicht im Schacht. Mir fiel die Kinnlade so runter. Ich wusste nicht, wie viel Not es bei den Menschen gibt, mit denen ich dreimal die Woche zusammen bin. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Du kannst den Menschen nicht ins Herz gucken. Es gibt so viel Not, auch in dieser Stadt. Aber nur weil jemand einen guten Anzug hat, nur weil jemand ein gutes Haus hat, nur weil jemand nach außen hin so scheint, als wenn alles gut ist, weißt du nicht, welche Nöte im Leben eines Menschen sind. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viel Elend es gibt. Er sagte, ich brauche Hilfe. Ja, nun hat er sich an mich gewandt. Was habe ich denn für eine Hilfe? Ich kann dir auch nicht helfen. Aber ich kenne einen. Das wusste ich aus meinem Leben. Ich kenne einen, der kann dir helfen. Der ist der Meister da drin, Biografien umzuschreiben. Er ist der Meister darin, Menschen von Süchten und Zwängen und Belastungen und Bindungen frei zu machen. Und er hat einen Namen. Es ist nicht meine Kirche. Es ist Jesus. Und nachdem er schon mal so gar gekocht war von seiner Not, und seine Frau sagte dann, ja, das habe ich schon mal gehört. Ich war früher in der Kinderstunde von der Baptistenkirche. Sagte ich, ja, genau, da sind wir schon auf der richtigen Spur. Da habe ich gesagt, jetzt bete ich mit ihm. Und da habe ich gedacht, du, mein Freund, kriegst jetzt das ganze Paket. Was ich sonst nicht mache. Habe ihm die Hände aufgelegt. Habe alles gebetet, was mir eingefallen ist. Ob das theologisch korrekt war, bezweifle ich heute. Aber ich habe alles gebetet. Ich habe gelöst, gebunden. Ich habe rausgeschmissen. Ich habe freigesetzt. Ich habe erneuert. Ich habe live gesprochen. Ich habe rausgebunden, nochmal gelöst und dann noch eine Runde in Zungen gebetet. Was ich normalerweise sonst nicht so tue. Aber ich dachte, hey, come on. Now we are ready. Weil ich aber auch well balanced bin, habe ich nach dem Amen gesagt, ich fahre dich ins Krankenhaus. Entzug. Ich fahre ins Krankenhaus, besuche ihn, weiß nicht, 2-3 Tage später. Er sagt zu mir, du, ich habe gar keinen Entzug gehabt. Und da wusste ich, ich habe wieder Jesus von Nazareth erwischt, auf frischer Tat ertappt. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist nicht, dass ich Evangelist bin. Das bin ich definitiv nicht. Ich bin schüchtern, wenn ich Leute nicht kenne. Das Geheimnis ist Nähe zu Menschen. Normale Christen, die Nähe leben, ohne ihren Glauben zu verstecken und ohne verkrampft, zwingend von Jesus zu reden, sondern was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Was ich festgestellt habe, ist, wenn du mit Leuten betest, die Gott nicht kennen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Gott was macht. Warum ist das so? Aus einem ganz einfachen Grunde, weil Jesus ist menschenverliebt ohne Ende. Jesus ist menschenverliebt ohne Ende. Es gibt nichts, was für ihn so einen Wert hat wie Menschen. Gebäude, wunderbar. Wozu ist ein Gebäude da, damit wir nicht im Winter draußen Gottesdienst haben müssen? Gott sei Dank für gute Gebäude. Liebt Jesus Gebäude? Ja, weil sie uns beschützen vor dem Wetter. Was er eigentlich liebt, sind Menschen, die in dem Gebäude sind. Was er liebt, sind Kinder. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus sagt, wenn jemand einem dieser kleinen Kinder, die an mich glauben, einen Anlass zur Sünde gibt, sag mal, Stichwort Kindesmissbrauch etc. etc., für diesen Menschen wäre es besser, dass man ihm einen Mühlstein um den Hals bindet und ihn ins Wasser schmeißt. Alter, ist das krass, oder? Jetzt sagen manche Leute, wie kann Jesus das sagen? Ich will dir was sagen. Sein Punkt ist nicht Mühlstein, sein Punkt ist, diese Kinder bedeuten mir etwas. Und wenn du das mit denen machst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Was Jesus deutlich macht, ist, es bedeutet mir etwas. Das ungeborene Leben bedeutet mir was. Das geborene Leben bedeutet mir was. Ein Single bedeutet mir was. Die geschiedene Frau bedeutet mir was. Die Alleinerziehende bedeutet mir was. Die Ausländerin bedeutet mir etwas. Der Seniorherr bedeutet mir etwas. Die alte Oma im Altenheim, Seniorenheim, wie auch immer man das nennt, sie bedeutet mir etwas. Es gibt nichts, was in den Augen von Jesus so viel Bedeutung hat wie Menschen. Er liebt Menschen. Er liebt nicht Systeme, er liebt Menschen. Und wenn er uns sendet, Freunde, dann sendet er uns nicht zu abstrakten Dingen. Er sendet uns zu Menschen. Er sendet uns zu Menschen. Er sendet uns zu Menschen. Und meine Frage an dich heute ist, wenn du ein Gesandter Gottes bist, wenn du eine Gesandte Gottes bist, zu welchen Menschen sendet er dich? Und jetzt kommt der Clou und dann beten wir. Jetzt erwartet er von dir nicht, dass du Menschen überredest oder zwangschristianisierst oder sagst, turn or burn. Sondern erwartet von dir, dass du von dieser Liebe, die Jesus Christus zu dir hat, dass du sie immer wieder aufsaugst und als geliebter Mensch lebst und einfach nur das weitergibst. Weil wenn du die Liebe von Jesus für dich erlebst, dann wirst du in dir einen Wunsch haben, dass das andere Menschen auch erleben. So einfach ist das. Aber je leerer wir sind innerlich, desto gleichgültiger wird uns das Reich Gottes, desto gleichgültiger werden uns Menschen. Und wenn das der Fall ist, dann klingelt innerlich der Wecker. Und der Herr sagt, hallo, können wir mal wieder an deinem Herzen arbeiten? Du musst nicht zynisch sein. Du musst nicht bitter sein. Du musst nicht frustriert sein. Sondern du kannst frisch vom Heiligen Geist seine Liebe empfangen und sie weitergeben. Das ist das Evangelium. Und wenn es dich erwischt, das ist total verrückt, dann liebst du das, das zu tun. Das Coolste bei uns in der Kirche sind immer die Meetings mit den neuen Christen. Meine Campus-Pastoren von unserem größten Standort, die sagt, wenn ich frustriert bin über die Kirche, gehe ich ins Meeting mit den Neubekehrten. Die da stehen mit leuchtenden Augen, was Jesus für mich getan hat, unfassbar, ich kann mir das nicht vorstellen, das gibt's ja wirklich. Und dann, ehrlich, ich weiß ja nicht, wenn man betet, aber ich habe dann einfach mit Jesus gequasselt, habe dann gesagt, Jesus, könntest du jetzt mal bitte was machen? Und dann hat er das gemacht. Und ich denke, so würde ich am Leben nicht mehr beten. Ich bin sozialisiert, Vater unser, der du bist im Himmel, ich proklamiere dein Reich. Und der sabbelt einfach los, Jesus, könntest du jetzt mal bitte was tun? Und dann hat er es gemacht und ich denke, ist das abgefahren, das ist ja voll cool, gib mir mehr davon. Jesus ist so real. Möchtest du wieder neu gesandt werden und Salz und Licht sein? Weißt du, was er dir dann verspricht? Mehr Heiligen Geist. Weil du musst das gar nicht in deiner Kraft tun. Sondern du kannst das in seiner Kraft machen. Du kannst für Leute beten, du kannst prophetisch reden, du kannst in ihr Leben hineinsprechen. All das will er neu tun. Und bei einigen fängt das heute Abend an. Lass uns zusammen aufstehen. Wir werden heute Abend für Leute beten. Aber ich möchte dich warnen. Und ich meine das ganz wörtlich. Ich möchte dich warnen, dass du überlegst, ob du das willst. Weil wenn der Heilige Geist neu dein Herz berührt, dann kann das bedeuten, dass sich dein Leben verändert. Es kann bedeuten, dass du ganz viel Geld ins Reich Gottes reinsteckst. Aber nicht, weil du geben musst, weil du eine Predigt gehört hast, dass man ja geben soll, sondern weil du willst, das, was du hast, dass es eine Bedeutung hat. Es kann sein, dass dein Freizeitverhalten sich verändert. Es kann sein, dass dein Gebetsleben sich verändert. Es kann sein, dass du, wie im Natürlichen, dass du Menschen zu Jesus führst und jetzt hast du ein geistliches Baby. Weißt du noch, wie das war mit den natürlichen Babys? Sie schreien nachts und du sagst, Schatz, ist dein Job? Er sagt, nee, das ist dein Kind. Das habe ich nicht auf dem Herzen jetzt aufzustehen. Das ist ganz egal, ob du es auf dem Herzen hast. Das ist dein Kind. Na gut. Weißt du, so ist das manchmal, wenn man Menschen zu Jesus führt. Aber soll ich dir was sagen? Es sind die schönsten Dinge, die es auf dieser Welt gibt. Es sind die schönsten Dinge. Es gibt dir etwas, was du mit Geld nicht kaufen kannst. Ich kann mich erinnern, als unsere Erstgeborene, ihr wisst ja, Babys können nicht lachen, aber nach ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, es ist so lange her, da können sie bewusst lachen. Und ich weiß es heute noch, weil dieser Moment, der ist 32 Jahre her. Ich weiß noch, es war eine weiße Holzwiege und der Überwurf darüber war mit kleinen Herzchen, blaue Herzen und pinke Herzen. So genau kann ich das noch beschreiben. Und alles andere aus dem Jahr habe ich vergessen. Ich weiß noch, in welchem Zimmer das war. Ich weiß, wenn man reinkam durch die Tür, stand diese Wiege links. Da war dieser Himmelvorhang. Und der Strampler, heute würde man sich schämen, dass man ein Kind so einen Strampler anzieht, aber damals war das okay. War orange mit drin. Und ich weiß es heute noch. Ich guck in diese Wiege hinein und das erste Mal in ihrem Leben, sie erkennt mich und lacht. Das weiß ich heute noch, das ist 32 Jahre her. Das ist ein Moment, den kannst du nicht für Geld kaufen. Das ist ein Moment, der ist tiefer wie Ruhm und Macht und wie auch immer. Aber weißt du, wann ich diese Momente noch habe? Wann ich jemandem helfen darf, Jesus zu erleben. Das fühlt sich genauso an. Es macht was in deinem Herzen. Ehrlich, das ist intensiver als Drogen, als Alkohol, als Geld, als Ruhm, als all diese Dinge, die vielleicht Gott uns manchmal als Add-on ja auch gönnt, aber nicht als Lebensinhalt. Und wenn du das erlebst, dann bist du verloren. Dann kannst du nicht mehr normal leben. Dann lebst du dafür, mit allem, was du hast. Und deswegen warne ich dich, wenn diese Liebe Gottes dich erwischt, dann wird sich dein Leben verändern. Und du musst das wollen, weil Gott manipuliert dich ja nicht. Vielleicht erwischt dich sowas, etwas, woran du nicht denkst. Zu mir sprach der Heilige Geist vor einer Zeit und sagte, Friedhelm, welche Leute sind mit am unbeliebtesten in Europa? Ich sagte, das weiß ich, Gott, Zigeuner. Okay, politisch korrekt, Sinti und Roma. Und ich weiß noch, was der Heilige Geist sagt. Und was denkst du, was ich über die denke? Sag ich, ach, das weiß ich schon, kenne ich lang genug. Du magst die sehr, gell? Naja, es dauerte nicht lange, da kamen Roma in unsere Kirche. Es gibt immer einen Zusammenhang. Gott redet erst was zu dir und bereitet dich vor und dann macht er was. Jetzt war ich vorbereitet und sagte, Freunde, ich sag euch was. Wir haben euch lieb. Ihr seid willkommen. Schön, dass es euch gibt. Und da rollten schon die ersten Tränen. Das ist ein Satz, den sie noch nie in ihrem ganzen Leben gehört haben. Und die Tage auf dem Weg nach Bern sitze ich mit meiner Frau, habe eine Schalte, rede mit einem Roma-Pastor, danach ist zu Ende und ich heule und heule. Aber es war keine Traurigkeit im Sinne von mir geht's schlecht, sondern ich habe gefühlt, wie es sich anfühlt, wenn alle Menschen, die dir begegnen, denken, du bist nicht mehr wert als ein Stück Dreck. Du bist überflüssig, Ich finde das doof, dass es dich gibt. Ich würde am liebsten, dass du verschwindest. Dieses Gefühl hat mich auf einmal ergriffen. Ich habe gedacht, was für ein barbarisches Gefühl, sich als Mensch so zu fühlen. Und dann war ich ready, diesen Menschen zu dienen. Rein menschlich ist mir das doch so was von egal. Ich soll mal arbeiten gehen. Weißt du, einfache Lösung, aber weißt du was? Politik und Arbeit verändert Menschen nicht. Und es ist gut zu arbeiten. Wenn ich arbeiten will, soll ich essen. Ich verstehe das alles. Aber Arbeit verändert einen Menschen nicht. Weißt du, was einen Menschen verändert? Wenn das Herz von Jesus verändert wird. Ich habe falsch angesetzt. Bist du bereit für deine Freunde, für deine Familie oder Leute, die du noch gar nicht kennst, vielleicht Leute in deinem Land, wo du gar nicht dran denkst, wo Gott dein Herz berührt, dann verspreche ich dir eins, die Kraft des Heiligen Geistes wird dich berühren.